Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und ich bin hier offensichtlich mit drei Spielkindern unterwegs. Wir haben hier so Würfel aufgebaut. Die brauchen wir nämlich für unser Thema heute. 5 Fragen an uns, ne? An uns selber. Und wir sind
Johanna,
Moritz,
Thomas.
Genau, und warum haben wir hier Würfel?
Das kann man nicht so genau erklären, aber es wird vielleicht nachher trotzdem nochmal eine Rolle spielen.
Ja, ist gut. Wir nehmen heute nämlich unsere Weihnachtsfolge auf und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie wir das letzte Jahr Revue passieren lassen können und wie das so ist in dieser besinnlichen Zeit, vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht auch ein bisschen was über uns selber rausfinden und über die anderen. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ihr habt Fragen vorbereitet. Meine sind mal besser, mal schlechter.
Ich glaube, die schlechten sind die guten eigentlich.
Ah, das sagst du jetzt.
Okay.
Naja, hat denn irgendjemand was erlebt in letzter Zeit, was er jetzt hier berichten möchte?
Warte, wir würfeln, wer anfängt. Okay. 5.
1. 2.
Ich habe meinen Würfel verloren.
Ja, da, Jan.
Da, okay. 4.
Ja, okay, ich fange an. Ich habe ganz viel erlebt eigentlich. Es ist gerade eine riesen Umbruchsphase und es gibt irgendwie ganz viel, was da gerade so passiert bei uns im Orchester. Und ich habe aber auch die ganze letzte Woche in Hamburg verbracht und ganz viel Chormusik geprobt mit Jesu meine Freude von Bach. Und das ist ja eine ganz wunderbare Motette und das war ganz toll, mit dem Chor mal wieder zu arbeiten, so intensiv.
Und gab es da auch ein Konzert oder habt ihr nur geprobt?
Das waren nur Proben und Konzerte gibt es vielleicht im Februar.
mit dem Weihnachtsprogramm?
Nee, das ist kein Weihnachtsprogramm.
Okay.
Das ist auch Bach kann ja auch nicht weihnachtlich sein, obwohl für dich Bach schon auch mit Weihnachten viel zu tun hat.
Ja, weil ich will unbedingt erzählen, ich habe in diesem Jahr endlich wieder ein Weihnachtsoratorium gespielt und für mich gehört das einfach zu Weihnachten dazu, Weihnachtsoratorium zu spielen. Eigentlich auch so eher so nicht nur eins, sondern so 4, 5. Und im letzten Jahr habe ich halt keins gespielt. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Ja, ich habe immerhin gestern eins gehört. Das war auch sehr, sehr schön in Kiel. Und ja, irgendwie waren alle auch total überrascht, dass es stattfinden konnte und so. Und es wurde fast alles andere dort auch schon abgesagt. Und das war tatsächlich das einzige Weihnachtsoratorium, was dieses Jahr dort stattfindet.
In Kiel?
Ja.
Das einzige Weihnachtsoratorium in Kiel. Oh, wow. Mhm.
Und war das dann trotzdem nicht voll oder war das dann brechend voll?
Also es war, glaube ich, also vor der Abendkasse, es war bis auf 7 Karten ausverkauft. Mhm. Und Restkarten dann an der Abendkasse sind natürlich auch weggegangen.
Weil normalerweise, wenn es in einer großen Stadt nur ein Weihnachtsoratorium geben würde in einer Stadt, dann das ging ja gar nicht.
Ja.
5.000 Leute würden vor der Tür warten.
Ja.
Aber das ist zurzeit nicht so.
Aber 50% dann.
Ja, genau.
Okay.
Ja,
das war bei mir auch so. Das war so viele Abstände und das war also mehr als sicher. Das,
super.
Ja. Also es war auch voll, war auch ausverkauft, aber die Kirche war sowieso so klein, dass das irgendwie, ja.
Ich finde das ja immer also diese Oratorien sind immer so ein toller Hybrid, weil es sind ja meistens die Chorsänger und Sängerinnen sind ja meistens Laienchöre, die sich da irgendwie Profimusiker und Musikerinnen einkaufen und natürlich auch die Solistinnen. Und das ist auf der einen Seite manchmal ein bisschen schwierig, intonatorisch und rhythmisch, aber eben kommt auf die Qualität einfach der Leute an, die da im Chor sind. Aber gleichzeitig ist es eben auch so ein Gefühl von Gesellschaft, die da zusammenkommt. Und das kann, finde ich, was richtig Besonderes sein. Also ich erinnere mich, dass das irgendwie zu meiner Jugend total dazugehört. Immer in diesen, jetzt wenn ich das mir heute anhören müsste, würde ich wahrscheinlich rausrennen und schreien. Weil also da waren nicht nur die Leute, die gesungen haben, sondern auch die Leute, die geschrubbt haben, natürlich also ihre Instrumente gespielt haben, waren alles andere als hochprofessionell und aufnahmeprüfungsreif für die Hochschule. Aber das war trotzdem, also ich weiß nicht, als 13-, 14-Jähriger da so mitzuspielen, das war für mich irgendwie schon was Besonderes.
So und mit so großer Angst vor dem ersten Einstieg.
Ja,
so
total,
dieser,
total viel Ängste.
Ich weiß noch, ich habe mich immer so gefreut als Cellist auf diesen ersten Lauf, dieses weil das war irgendwie so spannend, weil es so schnell war und so damals, hat mich so richtig gefordert.
Ja, und das Cello hat ja den kürzesten aller von diesen Läufen. Ne? Erst die erste Geige, die einsetzt, dann die zweite Geige, dann die Bratschen. Und dann die Celli, die das eigentlich quasi nur noch so kurz so um die Ecke führen.
Ja, aber die müssen ja viel mehr Wege zurücklegen auch.
Hast du nicht auch mal, also weil eigentlich geht das Weihnachtsoratorium ja mit der Pauke los. Mhm. Und hast du nicht mal erzählt, also weil die Pauke hat zwei Töne, also bom, 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 bom. Ne? Und du hast du mir das erzählt, Thomas?
Ja.
Du hast es mal gehört und es gab nur eine Pauke.
Naja, das war so, es gibt ja, Land auf, Land ab seit ein paar Jahren immer so Wohnzimmer-Weihnachtsoratorien vor Weihnachten, was ich ja ganz toll finde, meistens von Musikhochschulen aus initiiert von irgendwelchen Menschen, die in einer großen WG wohnen und irgendwie ein großes Zimmer haben, manchmal ja dann auch über mehrere Zimmer verteilt, und manchmal mit erstaunlicher Qualität dann da irgendwelchen Leuten, die da diese Solo-Arien singen. Und das haben wir auch in Hamburg gemacht, auch eine sehr, sehr schöne Tradition da. Und es wurde auch alles echt aufwendig organisiert. Ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so. Und da waren dann echt erstaunlich viele Leute in dieser Wohnung in Hamburg. Und es wurden sogar Pauken organisiert, damit das alles irgendwie auch wirklich gut klingt. Und dann hat man halt gemerkt, dass die große Pauke nicht durch die Angel durchpasst. Und dann gab es halt nur eine Pauke. Und das ist dann schon auch ein super Anfang. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. die andere Pauke gab es halt nicht, aber... Herrlich, war trotzdem herrlich.
Aber hat die dann nicht die ganze Gruppe so ersetzt? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man das weiß und alle anderen dabei sind, dass dann so dumm, wirklich die Pauke und dann diesen einen Ton dumm alle zusammen singen.
Das stimmt, das ist irgendwie nicht passiert, aber wir waren auch im Nebenraum und es war kompliziert.
Hätten die eigentlich auch von draußen spielen können, die Pauken.
Ja, das stimmt. Weiß nicht, was die Nachbarn gesagt
haben. Ja, aber gerade sagen, im Hausflur ist dann, oder nur die eine, dann ist es ein bisschen weniger laut.
Ja, aber es ist echt hervorragend, wie man das da hinkriegt, da trotzdem diese 3 Bach-Trompeten in so einer Wohnung sitzen zu haben, die ja wirklich sehr anspruchsvolles Zeug zu spielen, ne? Aber 1A.
Ja, das stimmt eigentlich, ne? Da gibt es ein paar richtig harte Nummern drin, also vor allem für die Trompete.
Mhm.
Weiß nicht so, es gibt so ein paar Geigennummern, wie sind die so, die Solo-Nummern?
Das
ist okay, ne?
Das ist okay, weil das auch, also Matthäus Passion ist, gibt es ein richtig haariges Solo.
Okay.
Ja, aber es sind ja auch diese Spezialinstrumente, ne, die da...
ja, am tollsten Oboen, oh mein Gott. Also ich, das ist eigentlich da die Essenz des Weihnachtsoratoriums für mich. Der Moment, wo das erste Mal 4 Oboen, das sind noch 4, oder?
Mhm.
4 Oboen hinter einem anfangen da zu krächzen, dann ist Weihnachten. Wirklich, und erst dann. Und das ist das, was mir im letzten Jahr am meisten gefehlt hat.
Boah. Wort zum Sonntag.
Zur Weihnachtsfolge.
Ja, zur Weihnachtsfolge. Mhm.
Stopp, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Wir haben einen Kommentar von einem aufmerksamen Zuhörer, der praktischerweise auch noch hier im Studio ist. Nämlich Thomas, als er unsere Crossover-Folge gehört hat, ich glaube Folge Nummer 12, wo du nicht dabei warst. Und dann hast du gesagt, du möchtest auch über Crossover sprechen. Bitte.
Ja, ist lustig, ne? Wenn man normalerweise in dieser Runde immer dabei sitzt und dann hört man diesen Podcast und dann will man immer auch was sagen. Und dann geht aber gar nicht mehr. Und dann habe ich, als ich diese Folge gehört habe, habe ich mir gedacht, da müsste doch irgendjemand so einen Kommentar mal abgeben, der da aufmerksam zugehört hat oder die. Und da das aber niemand gemacht hat, mache ich das jetzt, denn was mir zu kurz kam, war, mal einmal so eine Abgrenzung vorzunehmen, was ist denn eigentlich nicht mehr Crossover? Ihr habt über ganz viel gesprochen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch so genau wisst, worüber ihr da so gesprochen habt, aber ich finde ja, irgendwo hört Crossover auf jeden Fall auf und sowas wie, man spielt Pop-Songs und 4 Streicher spielen damit, ist für mich kein Crossover mehr, sondern es ist einfach Popmusik mit Streichern. Ich finde, das ist was ganz anderes als das, wo man Aber da habt ihr so ein bisschen drüber gesprochen, so, ne? Ja. Dass irgendwie beide Elemente irgendwie noch zu erkennen sein müssen und so. Und trotzdem ging es viel auch darum, dass solche Projekte dann trotzdem zu Crossover zählen. Und ich finde, da hört es spätestens auf, wenn es ganz klar ist, es ist ein Bereich und man nutzt irgendwie Instrumente aus dem anderen Bereich oder so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, bei unserer Winterreise, die wir gerade gemacht haben, dadurch, dass ich eine E-Gitarre da mit reingenommen habe in die Besetzung, dass es Crossover war. Sondern man hat ein anderes Instrument da noch mit reingenommen. Oder?
Ich glaube, wir haben das sogar thematisiert anhand dieser Unplugged-Konzerte, zum Beispiel Nirvana oder irgendwie so Nothing Else Matters von Metallica und sowas. Da haben wir über diese Instrumentation gesprochen, also die dann eben mit so einem Symphonieorchester zusammenarbeiten, zum Beispiel Metallica. Mhm. Und da hat sich dann irgendwie doch so ein Crossover, also wir haben das damals als Crossover identifiziert.
Ich musste sofort an Metallica gerade denken, ja. Auch.
Aber das wo das halt schwierig ist, weil da sozusagen zu dem originalen Rocksong kommt dann eben diese Instrumentation dazu und die alleine dadurch, dass es ein Symphonieorchester ist, passiert irgendwie doch was mit der Musik.
Und wären es nur vier Streicher, wäre das nur so ein Quartett, dann wäre es Pop, aber dadurch, dass das so viel Raum einnimmt, ist es da, also es ist wirklich nur, weil es da ein Orchester ist, finde ich, ist es schon.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, es ist nur einfach wichtig, dass irgendwie das einmal festzuhalten, dass es da so irgendwo eine Grenze gibt, ab der es kein Crossover mehr ist. Wo man die dann immer genau zieht und so. Aber dass man wirklich bei vielen Sachen, die langläufig dann auch oft als Crossover bezeichnet werden, eigentlich sagen muss, es ist überhaupt kein Crossover. Es ist einfach Popmusik, Punkt. Mhm. Oder es ist, wobei andersrum weiß ich gar nicht, wie das ist. Das wollte ich irgendwie noch, ja.
Wie wäre das denn, wenn da ein Streichquartett sitzt, was solche Popsongs spielt als Arrangements für Streichquartett?
Naja, das hängt dann davon ab, wenn das sowas wie Wooden Elephant ist, die das super kunstvoll machen, dann finde ich, ist das schon Crossover. Wenn man aber einfach ein Arrangement von Eleanor Rigby von den Beatles spielt, finde ich, ist das einfach.
Es kommt halt so drauf an, weil das.
Aber irgendwo hört es trotzdem auf, oder? Vor allem auf der anderen Seite, finde ich.
Das wie jetzt die andere Seite.
Ja, die andere Seite mit, es ist eine Band und die holt sich einfach ein paar Streichinstrumente dazu.
Ja, auf jeden Fall. Aber da haben sie ja dann auch eine andere Funktion irgendwie. Da ist es dann so, wenn du jetzt eine reine Gattung Streichquartett, die es halt so im klassischen Betrieb irgendwie ja so verankert ist, holst und damit dann Arrangements spielst oder andere Stilrichtungen, dann ist es trotzdem irgendwie noch so ein bisschen, schwappt das in diesen Crossover-Bereich rüber, finde ich.
Klar.
Deswegen auch dieses Sinfonieorchester-Beispiel, das ist so verankert in der klassischen Musik, dass es sich irgendwie, selbst wenn die eigentlich reine Popmusik spielen, nicht davon komplett trennen lässt.
Ja, und das scheint ja auch sehr auf total aufwendig orchestriert zu sein und irgendwie dann kommt ja auch nochmal ein anderer Aspekt da rein. So,
auch von der Klangsprache.
Ja, klar.
Und man merkt halt viel mehr, weil also ich meine, die Musik von Metallica, also die klingt jetzt nicht nach Mozart, aber da ist vielleicht auch so ein bisschen Mozart in der Musik drin oder vielleicht eher Mahler oder so. Und wenn das dann halt eben so orchestriert ist und dieses Orchester das spielt, dann klingt das nicht nach einer Mahler-Sinfonie, aber man fühlt sich schon dieser Mahler-Sinfonie sehr, sehr viel näher, als wenn jetzt Metallica das auf einer E-Gitarre spielt, dann ist da, checkt man das überhaupt nicht, was da
ist es schon ein Grenzbereich, so, ne, finde ich, von Crossover und danach ist dann auch irgendwann mal Schluss.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir genau auch an dieser Grenze, dass wir da ziemlich viel über diese Grenze gesprochen haben, weil das so
ist schwierig zu finden. Genau, das haben wir, glaube ich, festgehalten. Aber das hat sich ja jetzt, also ich finde aber auch, die irgendwann dann zu ziehen, ist ein wichtiger Kommentar, den wir eben nicht gebracht haben.
Danke.
Ja.
Gerne. Hätte auch mal von einer Hörerin oder einem Hörer kommen können, ne? Kann man auch mal was kommentieren, sagen, das war irgendwann nicht scharf genug oder so.
Gut, dass Yannick die dann immer zu Wort kommen lässt. Die kritischen Stimmen.
Stocksteif und Brüde.
Wir haben auch in dieser Folge ein Lieblingsstück dabei. Und das Lieblingsstück dieser Woche kommt von Thomas. Was hören wir denn jetzt?
Ich habe mir gedacht, wir könnten mal einen von unseren Disco-Tracks in den Podcasts aufnehmen. Unser Titelsong ist ja auch aus einem Disco-Stück. Aber mein richtiges Stück, und zwar ist das von Benjamin Scheuer und es hat den Namen Nummer 1. Und ich finde das ganz gut, das mal hier zu spielen, weil wir das tatsächlich in unserem Disco-Repertoire nur noch sehr selten spielen.
Warum?
Weil man dann doch in der Dynamik so eines Auftritts, wenn dann da 1000 Leute unten stehen und tanzen wollen, es irgendwie richtig abgehen soll, das dann doch ein bisschen zu spleenig ist und ein bisschen zu komplex. Und manchmal spielen wir es trotzdem noch, aber bei vielen Situationen entscheiden wir uns dann doch am Ende für ein anderes Stück, weil wir mittlerweile auch so wahnsinnig viel Repertoire haben, dass das sowieso immer eine Qual der Wahl ist, was wir davon spielen, was nicht. Und Benjamin selbst hat auch zu diesem Stück gesagt, so, nachdem er das erste Konzert von uns dann damit gehört hat, wenn er gewusst hätte, wie so ein Abend funktioniert, dann hätte er auch anders komponiert. Aber, apropos Nummer eins, das war wirklich eins der ersten Stücke oder eines dieser ersten Stücke, die wir bei unserem allerersten Disco-Auftritt 2015 gespielt haben. Das war schon relativ spektakulär, finde ich, so, wenn man da an diesem Abend gemerkt hat, krass, was da noch so alles möglich ist, so mit diesem, mit dieser Art von Musik. Und also quasi ein Pionierstück für diese neue Musikclub-Musik-Sparte.
Und man muss zur Ehrenrettung dieses Tracks sagen, wir haben ihn vielleicht in 80% der Konzerten tatsächlich gespielt. Also jetzt in letzter Zeit haben wir so viele neue Werke dabei, aber also
und es wurde getanzt.
Es wurde dazu ganz viel getanzt. Also sozusagen, es ist jetzt kein sozusagen Stück, was nicht funktioniert. Wir haben es ganz oft im Programm gehabt.
Und musikalisch findet ihr es sehr stark, oder?
Auf jeden Fall. Also Benjamin ist ein, also wir haben ihn ja schon mal hier auch gehabt im Podcast, ein total vielseitiger Komponist, wie man jetzt auch wieder hört.
Nummer 1, gespielt vom Orchester im Treppenhaus aus unserem Disco-Album von Benjamin Scheuer.
Ja, das war Nummer 1 von Benjamin Scheuer und ich habe mal direkt eine, weil ich unser Publikum schon vorhin beschimpft habe, dass es sich nie meldet, habe ich direkt da nochmal, oder unsere Hörerinnen und Hörer, habe ich direkt eine Aufforderung hinterher, denn wir haben uns überlegt, dass wir gerne im neuen Jahr eine Folge machen würden, in der wir mal so alle möglichen Sachen erklären, denn das ist ja immer so, man ist da so in seiner Bubble und denkt immer von ganz vielen Sachen, dass sie alle wissen, dass es total klar ist. Apropos, ich habe dieses Jahr kein WO gespielt und so. Und wir würden total gerne mal eine Folge machen, in der wir alle möglichen Sachen erklären, wo man vielleicht denkt, ach Mensch, was ist das eigentlich oder wie geht das eigentlich oder so. Und deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr uns Themen oder Fragen schicken würdet, so. Was in der Welt der Klassik würde euch eigentlich mal interessieren? Wir machen so eine richtige Erklärfolge, so alle Grundlagen, alles, was man eigentlich, was ihr immer schon mal wissen wolltet.
Das Ganze dann entweder auf unseren Social Media Accounts, also wir sind bei Facebook und Instagram, oder per Mail an podcast@treppenhausorchester.de.
Stocksteif und Brüder.
Unser Thema heute, 5 Fragen an. Jetzt, alle holen ihre Würfel raus und ihre Zettel, auf die sie ihre Fragen. Okay, also die Spielregeln sind ganz, ganz einfach. Wir würfeln nacheinander. Derjenige, der die höchste Zahl würfelt, darf eine Frage stellen.
1, 2, 3.
5.
Ich würfel 4. Immer die niedrigste Zahl.
Okay, wir beide, Thomas.
Tut mir wirklich leid, Johanna. Okay, wir haben beide 5. Oh Mann, so nochmal beide 5, das ist doch richtig krass.
4.
Boah, 3 Fünfe hintereinander. Yes. Erste Frage an Moritz Ternedden. Was ist dein Lieblingsweihnachtsstück?
Jetzt muss ich Weihnachtsoratorium sagen. Nee, ich muss überlegen. Aber
es kann auch Driving Home for Christmas sein.
Ja, Ich muss aber, es ist total redundant, aber ich habe es schon genannt. Weil es
schon.
Das ist das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, wirklich, weil es nämlich immer bei der Bescherung bei uns kam. Also es war immer das
aber was daraus, also das ganze Ding ist ja sehr lang.
Das ganze Ding ist lang, es war dann immer so, also der Eröffnungs, sozusagen Jauch des Frohlocket kam immer und dann irgendwann war es nicht mehr so wichtig, was dann irgendwann kam, aber sozusagen die Eröffnung war immer, da haben alle noch andächtig zugehört und haben sich gefreut und es war sehr weihnachtlich. Und dann irgendwann, spätestens bei irgendwie Erbarme dich, dann ging es noch zu anderen, obwohl das natürlich auch die schönsten Nummern dann auch noch kommen.
Ich habe mir das gerade eher so vorgestellt, dass du jauchzend frohlocket, so der kleine Moritz halt einfach so Geschenkpapier auseinanderreißt und Geschenke auseinanderfetzt.
Nee, also wir haben immer so einen Weihnachtsbaum gehabt, da haben wir uns alle rumgesetzt und dann sozusagen den Weihnachtsbaum genossen mit der Musik zusammen. Es klingt, wie gesagt, total biedermeierlich spießig,
nein,
aber
das
es war.
Ist schön.
Aber ich fand es total schön, ehrlich gesagt.
Wir haben
auch so die Geschenke so nacheinander ausgepackt.
Ja, immer nacheinander.
Oh Gott,
ja,
wirklich?
Klar.
Und dann dauert nämlich so eine Bescherung auch
was?
3 Stunden.
Oh mein
Zeit.
Gott,
letztes Jahr,
Janik,
das erste Mal.
Ich glaube, für dich wäre das übelst schlimm.
Das
ich kann mir vorstellen,
geht.
Dass du da wirklich genauso sitzt, wie du gerade Mori beschrieben hast.
Ja,
einfach alles aufreißt, so schnell es geht.
Als Zehnjähriger habe ich mal Wagner angemacht zur Bescherung, weil das einfach meinem Gefühl.
Ritter Walküre.
Ja, Ritter Walküre. Und ich habe dann Ärger gekriegt, es durfte dann nicht laufen, also es durfte dann nicht weiterlaufen, aber das war genau das, was ich.
Apropos Nerds.
Ja, gut, stimmt. Ja.
Ganz kurz, apropos Weihnachtsritual, muss ich kurz reinwerfen, weil wir haben, ich habe ja früher in Stuttgart im Knabenchor gesungen und da war die Tradition immer am zweiten Weihnachtsfeiertag Weihnachtsoratorium 1 bis 6.
Oh, das
komplett
Ganze.
Alle Kantaten, 3,5 Stunden mit 2 Pausen und so. Für so einen 10-jährigen Knaben schon eine ziemliche Herausforderung, weil man die meiste Zeit ja auch gar nicht singt, sondern irgendwelche Solistinnen und Solisten da vorne rumümmeln. Aber war immer ganz toll natürlich. Aha, da ist Weihnachtsoratorium. Vielen Dank. Wer hat die nächsthöhere Zahl? Der Janik.
Hä, müssen wir jetzt nicht neu
würfeln?
Nee,
wir müssen neu würfeln.
Okay, und ich bin raus, oder was?
Okay.
Nein, du würfelst auch mit.
Du würfelst auch mit?
Nee.
Ja.
Doch.
Dann könnte ich ja jetzt mal dran sein, wie zum Beispiel jetzt. So, dann die nächste Frage. Johanna, was war deine Entdeckung 2021?
Oh Gott. 2001, Entdeckung.
Ja, hast du da irgendwas kennengelernt, wo du gedacht hast, Mensch, das war ein tolles Stück, das war ein toller Mensch, das war ein tolles Thema, das war irgendwas, was dich fasziniert hat.
Na Moritz, ärgerst du dich gerade, weil du die Frage auch hast?
Ja, so ziemlich ähnlich, ja. Ich habe sie noch ein bisschen mit einer anderen Richtung, aber...
Da können wir ja gleich gespannt sein.
Ja, da muss man halt hochwürfeln, dann kann man die Fragen zuerst
aber
holen.
Aber wäre die auch wieder an mich gegangen?
Nein.
Ich finde die voll schwierig.
An Thomas.
Also man stellt ja sowieso tendenziell immer Fragen, die man im liebsten selbst beantworten muss.
Also bei dir gab es so eine Entdeckung.
Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust, darüber nachzudenken. Nee, aber eine andere Frage würde ich noch lieber beantworten von mir selbst. Insofern, das ist jetzt schon eine für dich. Du kannst auch ein bisschen drüber nachdenken und wir kommen später nochmal drauf zurück.
Ja, wenn ich eine Antwort habe, dann sage ich Bescheid.
Okay.
Janik findet immer seinen Würfel nicht.
Boah, Janik.
Boah,
ich habe auch eine 6.
Aber
was,
ich würfel-
was bist du denn für ein Würfeltier?
Ja, das sollte ich mal sonst.
Ich hatte jetzt mal eine 5, hat nichts geholfen.
So, ja, ihr beiden findet
wieder
gar nicht 6. statt. Wieder eine 6.
Boah, 3.
Eine 3. Okay, oh ja, super. Warte,
ja, ich habe wirklich
meine Fragen
zum finden. Dritten Mal eine 1 gewürfelt, will ich jetzt hiermit sagen. Mal kundtun.
Wir können das auch so andersrum machen, dass die niedrigste Zahl gewinnt.
Ja, bitte.
Beim nächsten Mal machen wir das so, ja? Dann wirfst du eine 6.
Ich habe eine Frage an dich, Moritz. Das wollte ich dich schon immer fragen.
Oh Gott.
Was war dein peinlichstes musikalisches Erlebnis? Beziehungsweise wofür schämst du dich auf der Bühne?
Es gibt zu viele. es gab auf jeden Fall viele Generalpausen, die schon durchgespielt und durchgesägt wurden.
Haben wir da nicht beim Marotten und Verkacken schon drüber gesprochen?
Bestimmt.
Aber
ich glaube
also
nicht,
ich,
aber genau.
Aber ich muss überlegen, also weil das ja schon einige sind. Am schlimmsten habe ich mich, glaube ich, gefühlt, da bin ich mal zu spät zum Konzert gekommen.
Zu spät zum Konzert.
Ja,
das klingt irgendwie für unsere ZuhörerInnen ziemlich banal, aber das passiert einfach nicht.
Das darf nicht passieren. Mhm. Und ich habe mich da noch so reingeschlichen.
Also du bist dann...
es gibt so viel. Also ich habe eine spektakuläre Geschichte, die ich sofort on top of my head habe. Das war aber eigentlich gar nicht so peinlich. Ja, es war schon peinlich. Mir ist der Seitenhalter abgeflogen auf der Bühne. Es war in Mauritius. Wir haben ein Orchesterkonzert gespielt und ich saß vorne am ersten Pult und musste dann so ganz betröppelt meine Sachen zusammensuchen, weil der Steg lag irgendwo so vorne. Bin dann so rumgekrochen auf der Bühne mit meinen spärlichen Instrumentarien, bin ich dann hinter die Bühne gegangen und dann hat ein bisschen älterer Kollege, der hat dann irgendwie mit dem Feuerzeug, da gibt es so ein Verbindungsteil aus Plastik, hat das irgendwie wieder angekokelt und dann konnte ich irgendwie wieder diese Geige Das ist noch nicht das peinlichste Erlebnis. Doch, erster Klassenabend Hannover.
Klassenabend ist, wenn die quasi die Geigenklasse von Professor von Professor Schneider ein Konzert gibt sozusagen.
Genau.
Ja, auch eine Frage für unsere nächste Folge sein können.
Richtig. Klassenabend. Und ich war neu in Hannover und es gibt ein Violinkonzert von Mozart, das ist in D-Dur, das ist Nummer 4. Und da fängt man an in der 5. Lage, eigentlich nicht so schlimm. Und alle, die das spielen, die checken ungefähr 10 Mal, bevor sie den ersten Ton spielen, ob er wirklich da ist. Also dann zupft man da so leicht dran und sagt, ja, das ist ungefähr da, ja, das ist gut. Und dann fängt das Klavier an und dann ist man dran. Da habe ich losgespielt und es war so ein guten Viertelton zu tief. Und das war dann die Herausforderung, nicht irgendwie aufzugeben, sondern das ganze Konzert dann noch durchzuspielen.
Alles bitte ein Viertelton tief.
Das Klavier ist ja leider richtig gestimmt. Das heißt, aber es war halt sozusagen vom ersten Ton an.
Eigentlich muss man aufhören.
Eigentlich,
ne?
Muss man sagen, eigentlich okay, auch aufhören. Danke. Leute.
ich weiß genau, ich habe verkackt. Ich gehe jetzt.
Ja, schön, dass das auch noch der erste Klassenabend war.
Es war der erste Klassenabend und der erste Ton, den ich dann also öffentlich in Hannover hier Klassenabend gespielt habe. Und es war, also wie gesagt, da bin ich innerlich vor Scham gestorben.
Ist ja doch noch was draus geworden.
Ist doch noch was draus geworden. Ja, ich habe es auch noch dann zu Ende gebracht. Also es war, der Rest des Konzerts ging dann, aber dieser erste Ton, das werde ich glaube ich nie vergessen, wie ich mich da gefühlt habe, als ich den gespielt habe. So. Oh. Würfeln.
4.
5.
1. Hey.
Nee, haben wir nicht ausgemacht.
Ich habe das gerade zu Johanna gesagt.
Ja, das hast du zu Johanna gesagt. Also, dritte Kategorie. Random Frage.
Ach so, apropos, genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben nämlich Kategorien, in denen diese Fragen unterteilt sind. Nicht, dass ihr euch wundert. Es gibt Weihnachtsfragen, es gibt Fragen zum letzten Jahr, es gibt Random Fragen und es gibt Fragen zur Musik und es gibt Fragen zur Zukunft.
Ich habe irgendwie ganz stumpf, weil ich einfach jetzt dauernd dran bin irgendwie auch, einfach der Reihenfolge nachgefragt. Und zwar die nächste Frage, Random Frage, Yannick.
Oh mein.
Ist es wirklich so, dass es egal ist, ob man einen Wein für 8 oder 50 Euro kauft?
Das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Mhm. Da könnte ich jetzt auch wirklich sehr lange drüber reden. Das stimmt nicht. Es ist nicht egal. 58 Euro ist noch nicht der Sweet Spot. Es kommt drauf an, wo der Wein herkommt. Aber es gibt quasi für jede Weingegend eine Summe, ab der es sich, also die quasi den Aufwand noch rechtfertigt, den man im Weinberg betreibt, um die Qualität des Weines besser werden zu lassen. Aber 50 Euro ist es nicht. Also es wird zwar, also sagen wir so, ich denke vielleicht so für 15 Euro kann man dann halt wirklich so alle Spielchen betreiben, die jetzt so ein Winzer machen kann, also so eine Handlese und dass man dann die Leute rumschickt, dass die dann nochmal die unreifen Trauben ausselektieren, dass man sowieso überhaupt Trauben selektiert, dass man dafür sorgt, dass halt wirklich die Traubenqualität perfekt ist und dann später im Keller, dass man dann halt das zum Beispiel im Holzfass lagert, das kostet ja auch nochmal Geld, dann sind das dann alles neue Fässer, die sind ja auch nochmal teurer, und dass man dann eine ganz neue, tolle, moderne Anlage hat. So, das sind alles Dinge, die dann halt eben den Preis nach oben treiben, aber ab einer gewissen Summe, sagen wir mal, ja, was habe ich vorhin gesagt, 15 Euro? Ab 15 Euro ist das durch keinen Aufwand mehr zu rechtfertigen. Wobei, das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben, es gibt so eine Geschichte aus dem Bordelais, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr, ein Weingut, was, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr welches, aber einer der großen Bordeaux-Weingüter, die haben dann halt, nachdem es geregnet hat, sind die dann wohl mit dem Hubschrauber über die Weinberge geflogen, um die Trauben zu trocknen, damit die halt ernten konnten, also damit die halt lesen können. Das kostet dann auch viel und dann ist es vielleicht okay, aber das ist dann Weingut gewesen, wo der Wein wahrscheinlich 800 € die Flasche gekostet hat. Genau. Deswegen, so gesehen, ist es egal, ob ein Wein 15 oder 500 € kostet. Ja.
Ach krass, an dieser Stelle kleiner Querverweis auf Yannicks Bierbrau-Podcast.
Ja, falls ihr hört Craft Beer and Friends, falls ihr mehr nerdige Sachen darüber hören wollt. Ich habe mich echt kurz gefasst. Aber,
ja, sehr gut.
So, die kleinste Zahl gewinnt. 1, 2, 3.
Hey, dann bin ich aber...
Eine 1.
Ich habe...
Yannick,
jetzt habe ich natürlich die höchste gewürfelt.
Ich habe gesagt, das ist so.
Hast du eigentlich schon eine Frage gestellt, Johanna?
Nein, aber ich habe meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich habe sie auch schon wieder vergessen.
Johanna. Eine Entdeckung. Jetzt kommt aber schon
Johanna,
die nächste Frage für dich.
Eine Random-Frage. Wenn du bei der Müllabfuhr arbeiten würdest, würdest du dann das Auto fahren oder hinten dranhängen? Begründe bitte deine Antwort.
Ich würde auf jeden Fall hinten dranhängen. Ich glaube, ich fände es super stressig, mit diesem Müllauto da überall so durch die kleinen Straßen zu buxieren und so. Und ich stelle mir den Job auch irgendwie trotzdem abwechslungsreicher vor. Immer mal, also man hat ja Bewegung, man sitzt nicht den ganzen Tag, sondern man läuft immer mal zu den Häusern und holt diese Mülldinger und so. Man bleibt auch irgendwie fit, ist an der Luft, auch wenn man relativ viel Müll riecht. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall hinten draufstehen. Also finde ich es auch ganz cool, da so immer so drauf zu springen und dann so mitzufahren. Es hat sowas wie so von so alten Busfahrten oder Straßenbahnfahrten, wo man noch so reinspringen konnte.
Schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? Mhm. Wo man einfach so aufspringen kann.
In Lissabon gibt es noch so eine, aber da darf man auch nicht aufspringen, aber die Straßenbahn gibt es noch.
Ja, das stimmt, die ist toll. Ja.
Kleinste Zahl gewinnt.
Oh Mann, Mina. Bin ich nicht am Spiel.
2.
Oh, jetzt habe ich eine 6 gewürfelt, meine Güte.
auf die Frage habe ich mich schon gefreut, deswegen darfst du gleich nochmal was sagen, Johanna. wenn du beschenkt wirst an Weihnachten, lieber eine Überraschung oder lieber was, was du schon vorher kommuniziert hast und wo du schon weißt, okay, das wird was Gutes. Das ist bei mir in der Familie sehr unterschiedlich und da wird sehr kontrovers drüber diskutiert und jetzt freue ich mich auf deine Antwort.
Auf jeden Fall Überraschung, auf jeden Fall, weil, also ich finde so dieses ganze Geplane vorher und dann, also ich mag es auch nicht, wenn ich so viel gefragt werde, was ich mir denn jetzt wünsche, weil da fallen mir auch überhaupt keine Sachen ein und ich glaube, es ist wirklich eigentlich jetzt, also es ist sehr selten, dass ich wirklich bei einem Geschenk denke, okay, nee, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen, so.
Du bist also eine gute Geschenkbekommerin.
Ja, so. Würde ich schon
Gutes
sagen.
Gutes Ziel.
Sehr gut. Wir sind da ähnlich. Ich kann nur sagen, dass es mir sehr oft gelingt, dann aber auch wiederum Geschenke zu verteilen, die leider nicht so gut ankommen. Weil da andere Familienmitglieder ganz anders ticken, die dann sagen, hättest du doch mal besser sagen können. Naja. Oh.
Höchste Zahl, wir bleiben jetzt bei der höchsten Zahl. Johanna 2.
Ich bin in die Lücke gekommen, aber da
ja,
ist
ja nochmal.
Dann darfst du nochmal. Ja, nicht du.
Musst die 4 übertreffen. 5. Ja, 5. Nächste Frage, Mori.
Jetzt läuft's. Frage
Johanna
an
hat immer noch keine Frage gestellt.
Musikfrage an Yannick.
Oh nein.
Ja. Und es ist auch eine richtig schwere oder vielleicht leichte. Schönste Komposition des 21. Jahrhunderts, die du gehört oder gespielt hast?
Schönste Komposition des 21. Jahrhunderts.
Das sind immer so Fragen, ne? Dann macht das Hirn so, hä? Und dann ist so alles leer. Wo soll man denn da anfangen? Ich bin gespannt.
Jetzt muss ich halt erstmal überlegen, warte mal, von wann bis wann das.
Johanna hat eine Idee dazu.
Nee, ich habe eine Antwort auf meine erste Frage.
Ja, gut,
ja dann mach mal, dann.
So lange
dann
überlegen.
Und zwar, die Frage war doch Entdeckung von diesem Jahr, oder? Ich glaube, meine Entdeckung ist so, ich habe mich ein bisschen reingefuchst in so ETF, bisschen was mal an Geld anlegen und so. Und das ist so eine komplett krass tote Welt für mich gewesen, wo ich so gar keine Ahnung von hatte. und mich da jetzt mal so ein bisschen reingefuchst habe, auch was da so für Möglichkeiten gibt, dann nachhaltig anzulegen und so und mal so ein bisschen, ja, vielleicht waren das auch die Corona-Zeiten, die einen dazu bewegt haben, ein bisschen zu gucken, dass man ein bisschen Geld zur Seite legt und so. Und ich glaube, das war eine sehr große Entdeckung für mich, dieser ganze Bereich.
ETFs an dieser Stelle können vielleicht auch für die Leute, die musikalisch nicht so bewandert sind, noch kurz erklären.
Nein. ETF, das sind drei so Noten.
Also das 21. Jahrhundert ist ja noch nicht so wahnsinnig lange gewesen. Also jetzt kommt jetzt ins 22. Jahr. Boah, das ist schwierig. Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit.
Ja, dann würfeln wir. Ich weiß schon ein Stück, was du total magst.
Oh Mann.
Eine 6. Yes. Oh nein, du auch.
Ihr müsst nochmal. Ihr müsst nochmal.
Eine 1.
Oh, und du hast mit der 2 gewonnen. Nicht schlecht.
Aber ich habe davor auch eine 6 gewürfelt. Das will ich schon auch mal sagen. Weihnachtsfrage an Thomas. Was darf an Heiligabend nicht fehlen?
Ich bin ja ganz großer Fan von Ritualen. In vielerlei Hinsicht und das ist an Weihnachten jetzt kein geringes Thema, würde ich sagen.
Ja, dann leg mal los.
Deswegen, also es ist schon ganz wichtig, dass es am Nachmittag schon gemütlich wird, dass der Weihnachtsbaum schon geschmückt ist. Ich schmücke ihn tatsächlich relativ oft, finde ich irgendwie eine schöne Arbeit. Dann muss es auf jeden Fall Gutzle geben. Gutzle sind ja die schwäbischen Plätzchen. Klammer auf, ich finde es ja schlimm, dass es in manchen Gegenden kein extra Wort für diese Weihnachtsplätzchen gibt. Also manchmal sagt man ja Kekse dazu. Ich, Kekse ist auch alles andere.
Aber Plätzchen sagt man doch auch fast überall, oder?
Ja, aber es gibt Leute, die sagen Kekse. Entschuldigung, liebes Publikum, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kekse sagt. Aber ich finde, man muss dafür doch schon ein spezielles Wort haben, weil das gibt es nur vor Weihnachten, nur um Weihnachten rum. Ist irgendwie ganz speziell, macht man selber und so. Das kann nicht auch Kekse heißen.
Also bei uns sagt man Brötle. Ich finde das auch irgendwie falsch.
Nicht so
ist
gut.
Auch falsch, irgendwie so
ist auch genau.
Kleine
so.
Brote.
Genau. Klammer zu, bei uns heißt es Gutzle im Schwabeländle. Und die müssen auf jeden Fall nachmittags mal Kaffee irgendwie schon, muss es schon geben. Und dann ist mir auch wichtig, dass es erst Essen gibt und dann die Geschenke ausgepackt werden. Also diese Spannung, irgendwie das noch so zu bewahren und dann nicht irgendwie gleich irgendwie, ja, und jetzt Konsum und dann isst man irgendwann mal noch was. Sondern ich finde schon, auch ich finde auch, das Essen wird aufgewertet und die Geschenke werden aufgewertet.
Ist total wichtig. Ich bin gerade schockiert, weil ihr wart gerade schockiert, ist, dass mir ist nicht bewusst, dass das irgendwo anders ist.
Ja, oder?
Das Essen dauert bei uns dann einfach 3 Stunden.
Mhm.
Und deswegen, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass das entspannt sein könnte, zu essen.
Doch,
naja, okay.
Doch diese
also, Vorfreude. Bei uns war es ja auch immer so, meine Eltern sind getrennt. Wir haben an Heiligabend bei beiden Elternteilen getrennt voneinander beschert. Und dann gab es erst das Weihnachtsessen. Und das war dann auch immer noch so ein richtiges Dreigänge-Menü mit übelst lang und ausgedehnt und so. Und
na gut, die Frage ging an mich, was mir nicht. Ist okay, wenn es bei euch anders ist. Aber ich kann es nicht verstehen.
Oh.
Oh nein, mein Würfel. Danke,
ich habe ihn gefangen.
Es geht aber eigentlich nicht um Geschwindigkeit, aber Johanna ist nochmal dran.
Ich bin nochmal dran.
Jetzt geht's los.
Janik, ich habe eine Frage, über die wirst du dich sehr freuen. Was ist deine Lieblingsnummer aus dem Weihnachtsoratorium?
Dieses Stück.
Alle Nummern, in denen die Bratsche dich spielt. Es sind so viele. Brich an, du schönes Morgenlicht. Auf jeden Fall.
Der Echt Choral. Nicht die Sinfonia, der erste,
nicht
der Eingangsstück.
Also auch schön, harter, aber nee, bricht an.
Aber ich finde, apropos weihnachtliches Gefühl, was dafür, also ich finde die Sinfonia, erste Teil von der zweiten Kantate, dann ist es wirklich auf jeden Fall Weihnachten,
auch
oder?
Auch Oboen wieder, kommt, ne? Also,
ja,
das
supergeil.
Die ist für mich nicht, für mich ist die erste und die dritte sind so richtig krass Weihnachten, also Eröffnungsnummer von Kantate 1 und 3, vor allem von der dritten, weil irgendwie die zweite, die geht so nach innen und die dritte wieder so nach außen gefühlt.
Aber die erste Nummer, die könnte man jederzeit spielen. Also die.
Wie bitte?
Nein.
Jauchzit Frohlocket, das geht doch immer.
Nein.
Das
greift
mich
quasi sommerlich.
Das intimst greift mich das an.
okay, wir müssen das hier abbrechen.
4. Oh, ich
nein.
Ja, jetzt kommen wir schon zu den weniger, obwohl doch, Frage zum letzten Jahr an Thomas, die schon, das war die besagte Frage, die schon vielleicht so ein bisschen schon mal angeklungen ist. Wenn du ein Ding, das du neu gelernt hast und eine Gewohnheit, die du am liebsten abstellen würdest, nennen müsstest, welche wären das?
Sind das jetzt nicht zwei Fragen eigentlich gewesen?
Das ist eine Frage, die zwei Teile beinhaltet. Ich wollte das Yin und Yang, wollte ich beides dabei haben.
Also das Positive, Neue und das kann ich mir jetzt auch so einen Auszeit-Joker nehmen?
Ja, kannst auch nur einen Teil beantworten.
Aber ich kann, glaube ich, nicht darüber nachdenken, während wir über andere Sachen sprechen.
Genau.
Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Okay, also das Neue, was letztes Jahr dazu gekommen, also dieses Jahr sozusagen, ne? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, was für mich spannend war, dass ich in ein paar Projekten Regie geführt habe. Und das ist ja ein neuer Job in meinem Portfolio. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, damit umzugehen und wie das alles funktioniert und wie man das so macht. Und auf so eine Art an einem Projekt zu arbeiten. Jetzt ja auch nicht ganz neu, aber trotzdem war das dann schon irgendwie ganz klar, mehr in diese, oder fast ausschließlich in diese Richtung dann. Und was ich loswerden würde gerne, ja, das ist jetzt sehr persönlich, egal. Irgendwie was tatsächlich mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, weil es alles sehr viel war, würde ich mal sagen, sehr viel Arbeit. Und es passiert mir, das kennen vielleicht viele, dass ich dann in so einen Tunnel komme und da irgendwie immer tiefer versacke und dann immer wieder Sachen mache, bei denen ich weiß, dass sie nicht gut sind und sie trotzdem mache. Und das finde ich erstaunlich, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich bin da irgendwie sehr reflektiert und steuere das sehr. Aber sowas wie, ich habe irgendwie lange Zeit immer dann auf meinem Handy, wenn sowieso schon ganz viel los war, in jeder Pause dann noch irgendwie Spiegel Online gelesen. Also so ein Scheiß, wo man eigentlich weiß, das macht dein Hirn noch voller und kaputter und du liest nur Scheißnachrichten. Und das habe ich immerhin schon einfach abgestellt. Insofern bin ich schon losgeworden. Mach ich nicht mehr. Kann man einfach mal nicht mehr machen.
Ja.
Richtig gut. Ja.
Eins.
Yes.
Fünf.
Sechs.
Aber Mann!
Hä?
Ich habe
zwei
auch
Sechsen.
Ach so, ihr beide.
Ich will gar nicht mehr. Ich habe so oft schon.
Ja.
Okay, ich muss aber. Okay.
Janik, du hast auch noch nicht so viel gefragt, oder?
Zwei Fragen durfte ich stellen.
Ja, ich auch.
Frage an Janik. Oh, das ist schon die zweite Musikfrage. Das war meine Alternative. Dann stelle ich das mal an. Noch eine andere. Warte mal. Aber die ist witzig, die Frage. Darf ich sie trotzdem stellen? Das passt ja vielleicht alternativ. Gab es schon mal eine Situation, wo es um klassische Musik ging und du verschwiegen hast, dass du einer von denen bist, die auch klassische Musik spielen?
Nee, weil als klassischer Musiker geht man ja mit so einer Grundarroganz an die Kollegen ran, dass man das sowieso alles viel besser kann. Nee, habe ich, glaube ich. Ah, ja doch, das mache ich, ehrlich gesagt mache ich das sehr oft, ja.
Dass du gar nicht sagst.
Ja, also auf Partys und sowas ist das halt irgendwie, ist das halt großartig, weil wenn dann über solche Sachen gesprochen werden, kriegt man dann halt so ein Einblick, also wenn die dann über Filmmusik reden oder solche Dinge, kriegt man so einen Einblick darüber, wie jetzt halt irgendwie normale Menschen man ist ja als Musiker, ist man ja sehr, sehr gefährdet, in so einer Blase zu leben, ne? Dass man einfach wirklich nur mit Musikern zu tun hat und da ist das eigentlich total lehrreich, sich da ja unter das Publikum zu mischen. Das ist einfach so, die Menschen, die zu unseren Konzerten kommen, dass die haben einfach weniger Ahnung von, also oftmals weniger Ahnung von Musik als die Leute, die auf der Bühne sind. Das ist ganz normal. Und deswegen ist das super, super heilsam, auf Partys einfach mal nicht zu sagen, dass man da irgendwie Ahnung von hat. Und ja, das habe ich sehr oft gemacht, weil man dann schon auch irgendwie so einen Einblick bekommt und streut man dann so ein paar Fragen rein und so, ah ja, interessant.
Aber was hier, also um das nochmal zu spät.
Habe ich die Frage falsch verstanden?
Nee, aber ich habe sie in eine gewisse Richtung gedeutet, die du jetzt in die, also war es dir schon mal so peinlich? Also sozusagen, dass, dass du das bewusst verschwiegen hast, damit das nicht auf dich zurückfällt, sage ich jetzt mal so.
Nee, das habe ich nie gemacht. Nee. Okay. Also vielleicht so mit 12 auf jeden Fall. da hat man, glaube ich, mit ganz anderen Unsicherheiten zu tun. Aber inzwischen ist das, glaube ich, finde ich das cool, klassische Musik zu machen, ehrlich gesagt. Das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen sollte. Als Bratscher wiederum ist es.
Danach hättest du fragen sollen.
Okay. 4-1.
5.
Oh Mann.
So, ich muss mal ganz kurz meine Fragen finden.
Komm, wir machen die Zukunftsfragen am Schluss, oder?
Ja. Moritz, von welchem Künstler hättest du dir gewünscht, dass er ein Weihnachtslied schreibt?
Also ein richtiges, was man singt, so abends mit der, okay.
Es könnte auch eine Künstlerin sein.
Könnte eine Künstlerin sein.
Absolut.
Mhm. Muss es jetzt ein Komponist oder eine Komponistin sein oder kann es auch einfach irgendeine Figur der Weltgeschichte? das ist jetzt schwierig. Wenn ich einen Komponisten oder eine Komponistin nehme, dann haben die wahrscheinlich irgendwas geschrieben, was ich einfach nur zu blöd bin, nicht zu kennen. Deswegen sage ich, mein Lieblingsmaler, Caravaggio. Was der für ein Weihnachtslied geschrieben hätte, das hätte ich wirklich gerne. Der war ja,
was
der
hätte
war ja,
der denn für ein Weihnachtslied geschrieben?
Der war ja Mörder und wahnsinnig, also der war jähzornig und quasi unkontrollierbar und musste ganz oft in seinem Leben fliehen, weil er gesucht wurde. Und die Bilder, die sehen eben auch, also sozusagen die Figuren, die da abgebildet werden, sind zum Teil irgendwelche ertrunkenen Prostituierten und die dann halt die heilige Mutter Maria darstellen und so. Der hat richtig sozusagen on the edge gelebt, sage ich jetzt mal.
Das Weihnachtsoratorium, was so richtig abgründig ist, wo
also
alle
der,
tot
ja,
sind.
Also wenn der ein Weihnachtslied geschrieben hätte, ich glaube, das würde ich mir gerne anhören. Das wäre sehr obskur. Nicht so ganz weihnachtlich, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren. Das viel Besinnliches gibt es ja sowieso. Ne?
Okay, das ist überhaupt nicht die Antwort, die ich erwartet habe.
Yes! Oh
6! Ich darf schon wieder. Okay, gut, dass ich mir so viele Fragen vorgenommen habe.
Aber bei 5 ist Schluss, ne?
Ja, natürlich. Mhm. Random Frage, Johanna.
Die letzte sein.
Ich habe aber noch mehr. Glühwein mit oder ohne Schuss?
Ohne.
Gut, nächste immer Frage. 3!
3.
4.
Oh, Mori, das
ist Mori, du bist, glaube ich, raus.
Okay, du bist raus.
Wie?
Ja. Okay, jetzt weiter.
Meine Zukunftsfrage. Okay.
6. Ich bin. Wieso hast du denn nicht gewürfelt?
Ja, weil ich hatte noch die 3. Ich dachte, also die 1. Ja, die qualifiziert nicht für den zweiten Wurf.
Okay, random Frage an Moritz. Wie sieht dein perfekter Nicht-Arbeitstag aus?
Also, lang und gut schlafen ist auf jeden Fall Teil. Ein Spaziergang wäre schön. Und irgendeinen lieben Menschen sehen oder zumindest mit ihm telefonieren.
Eins.
Zwei.
Wieder 6. Jetzt komme ich hier ran mit meinen ganzen Fragen. Eine Vergangenheitsfrage an Thomas vom letzten Jahr. Wenn es etwas, also was gab es für einen Moment oder für eine Sache im letzten Jahr, wo du sagen würdest, genau so bitte nochmal? Also wenn man sagt ja immer so, oh, das will man ändern im nächsten Jahr oder das fand man irgendwie nicht so cool, aber da, so die Sachen, die man sagt, ja, das war richtig geil.
Oh, das war ja schon irgendwie auch ein langes Jahr, ne? Das muss man ja erstmal jetzt so durchdenken, was dann so alles war. Ich komme ja ganz schnell immer irgendwie auf das erste Mal auf Norderney ins Wasser springen, aber das ist doch der Moment, von dem ich immer erzähle, das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, ich denke mal drüber nach. Weiter würfeln.
6. Janik, ich lasse den Vorzug.
Gut. Oh nein, ich habe meine Fragen gelöscht. Nee, habe ich doch nicht. Thomas, was ist dein Projekt fürs kommende Jahr?
mein Projekt fürs kommende Jahr.
Sind wir schon bei den Zukunftsfragen?
Ja, anscheinend.
Offensichtlich.
Okay. Ja, bei mir wäre jetzt auch als nächstes die Zukunftsfrage.
Mein Projekt für nächstes Jahr ist, den Tunnel aufzubrechen, also quasi durch den Tunnel durch, nach Süditalien zu starten in eine helle Welt, die ganz viel Freude beinhaltet und gar keine so Tunnelelemente mehr. Also so, Yannick, du guckst mich so
nee,
super
ist irgendwie witzig, weil das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe.
Okay, ich sag was anderes. Also mein Projekt für nächstes Jahr ist, ich will ein Boot bauen aus Holz. Ich auch. Nee, aber ich finde es vor allem wichtig, da dass nächstes Jahr jetzt mal echt so weniger problembehaftet ist. Da hätte ich irgendwie Bock drauf.
Random Fact zu Süditalien. Ich habe gestern Abend von Thomas einen Link bekommen zu einer Burg in Süditalien für 8 Millionen. So eine Riesenburg, die man kaufen kann.
Die steht alleine auf so einem Berg. So ein Riesending.
8 Millionen, Schnäppchen.
Ja, kein Problem. Johanna kennt sich jetzt mit ETFs aus.
Okay. 2.
2.
Yes, 6. Eine Frage, zu der ihr euch aussuchen könnt, wer darauf am liebsten antworten will. Und zwar kennt ihr im Deutschlandfunk Classic Pop etc. diese Sendung? Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ich finde ja total toll, die ist Samstagvormittags. Es wird immer ein Mensch eingeladen und der soll dann so ein bisschen was aus seiner Autobiografie erzählen und dann eben ganz viel Musik mitbringen. Und das ist halt doch echt, meistens finde ich total spannend, weil die sich ja sehr viel Gedanken machen, was sie da so mitbringen. Ich hätte auch immer, jedes Mal, wenn ich das höre, denkt man ja selbst drüber nach, was man selbst da mitbringen würde und so. Oft ist das ja was, was sehr stark an der Biografie dann festgemacht wird. So, ja, das war die Zeit und so. Und die Frage wäre an eine oder einen von euch, was wären so die drei wichtigsten Stücke, die ihr da mitbringen würdet, die so euer Leben kennzeichnen würden und dann natürlich auch sehr unterschiedliche Aspekte ausmalen. Also es wären jetzt nicht, Yannick, drei Stücke aus dem Weihnachtsoratorium zum Beispiel.
Ja, ich hätte so Hoffmeister-Bratschen-Konzert, Schwarms-Bratschen-Konzert und Walton-Bratschen-Konzert.
Aber wie viele Leute sitzen hier am Tisch, wo das Schubert-Streichquintett Teil davon wäre?
Bei mir auf jeden
dabei.
Fall.
Ja, bei mir
ich
auch.
Bin auch dabei.
Ja.
Also ich würde auf jeden Fall nicht widersprechen, ja.
Zweiter Satz oder erster Satz?
Erster.
Ja, erster. Ich habe auch gedacht, so eigentlich, also das ganze Ding ist gut, so, ne? Aber der erste Satz ist schon echt magisch.
Der zweite Satz ist
auch toll.
Ja, den habe ich halt später entdeckt. Der erste war halt so, das war für mich Schubert-Streichquintett. Da war ich noch nicht so in der Phase, dass ich dann so alles so intensiv gehört habe wie diesen ersten Satz. Und dieses, ja, also dieses Thema da in den Celli oder Geigen, das…
Ja, für mich wäre vor allem echt fast nur Kammermusik dabei. Ne? Ich muss sowas sagen, wie so wie Verklärte Nacht oder sowas, finde ich auch echt.
Habe ich auch drüber nachgedacht, ja.
Und boah, da kommen ganz viele Dinge und erst sehr spät irgendwie symphonische Sachen.
Brahms Dritte ist bei mir auch dabei, Entschuldigung.
Dritte Symphonie. Bei mir wäre auf jeden Fall auch irgendwas aus meiner Teenie-Zeit dabei, irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, was ich davon rausnehmen würde. Irgendwie so Metal, irgendwie, ich kriege jetzt gerade ganz komische Blicke von allen Seiten. Aber also, weiß ich nicht, es gab ja auch eine Zeit, wo das alles so parallel zueinander existiert hat, wo ich nicht weiß, was ich mehr gehört habe.
Ja, so Nothing Else Matters, mit die Orchesterversion. Ja, also ich habe die als Teenie ganz schön viel gehört.
Ich habe mit meinem Bruder, es gibt eine Metalband, die heißt Korn, und wir hatten, glaube ich, fast alle Alben. Und mein Bruder hatte sogar ein paar Poster auch noch. Ich war nicht so der Poster-Typ, aber das haben wir auch sehr viel gehört.
Ja, und also das ist natürlich jetzt zum Beispiel so eine Frage, die ich auch am liebsten selbst auch beantworte.
Mach doch einfach mal.
Nur deswegen, also zu diesem Thema, also ich habe natürlich auch total viel so Heavy Metal gehört mit 16 und ich habe neulich gesehen, dass Blind Guardian, weiß nicht, wer sie kennt, das war so die Band meiner Jugend oder eine der Bands meiner Jugend, die spielen genau dieses Album, was sie damals rausgebracht haben, das ich damals die ganze Zeit gehört habe, spielen die genau so alle Songs im nächsten März in Hamburg.
Da gehst du unbedingt hin. Hast du schon Karten?
Ja, ich habe mich schon drum gekümmert. Ja.
Bei mir ist aber krass, so diese ganzen, also ich habe jetzt nicht nur klassische Musik gehört, aber das sind alles Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere, an die ich da gehört habe. Also diese anderen Sachen, die ich gehört habe. Oder die keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt sage, boah, dieses Stück hat mich so voll krass eingenommen oder so.
Ach, weiß ich, also boah, als Jugendlicher habe ich schon ein paar Stücke so sehr eingenommen. Schindlers Liste, das Thema, das habe ich auch sehr viel gehört.
Das habe ich ja auf Norderney erst entdeckt letztes Jahr.
Kanntest du gar nicht davor?
Also ich habe den Film mal gesehen, aber es ist irgendwie
nicht so auf dem Ist das nicht Perlmann, der das spielt, glaube ich, im Original? Ist Wahnsinn.
Wirklich schön, sehr schön, ja.
Okay, weiter.
Gut. Oh, habe ich denn Würfel geklaut, Moritz?
Ja, Würfel. Das ist Diebstahl.
Drei, sechs. Ja,
das ist Zukunft, wieder, oder? Du hast eine Zukunftsfrage, hast du noch, oder?
Nicht nur eine. Okay. Welche nehme ich? Entweder an Yannick oder an Thomas. Ich glaube, ich stelle mal an Thomas. Thomas, wird jemals eine AI eine Komposition schreiben, die wirklich gut klingt, und werden wir dann eventuell durch Roboter ersetzt? Das sind eigentlich zwei Fragen wieder, ne? Aber such dir. Was, da steht ja sowieso noch ein paar Fragen, Antwortteile stehen. Ah nee, stehen nicht mehr aus bei dir.
Doch, ich habe noch was im Hinterkopf.
Ach stimmt, ja.
Hannas Frage. Kann ich jetzt schon wieder nicht mehr drüber nachdenken. Ich bin mir sicher, dass so eine AI das bestimmt mal irgendwann gut kann und dass das dann auch gut klingt. Ist die Frage, was man davon hat und warum man das dann spielen will. Aber das ist ja so eine zurzeit ja total interessante Frage. Könnten wir auch mal drüber diskutieren, so das Digitale und was für einen Sinn das macht. Habe ich heute gerade wieder darüber diskutiert, weil das im theatralen Rahmen ja durchaus manchmal Sinn macht, und in der Musik irgendwie ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, wo das Sinn macht. Oder Sinn ergibt, dass das so das Erlebnis ersetzt. Und deswegen habe ich schon die Befürchtung, dass da irgendwann mal das dahin geht, dass alle nur noch in digitaler Weise Musik genießen und irgendwie gar nicht mehr zum Konzert gehen, weil das ist ja alles so anstrengend, da muss man irgendwo hingehen, da sind andere Leute und so. Aber eigentlich bin ich überzeugt, dass Musik so stark ist in diesem Live-Moment, dass man da niemals die Menschen ersetzen wird, die das machen und die es auch vor Ort hören.
Deine Frage hat ja vielleicht so ein bisschen diesen Hintergrund, dass das, ich glaube, war das das Beethoven-Orchester? Die haben ja
einige Versuche.
Aber es gab den Versuch, zum Beispiel vom Beethoven-Orchester Bonn, Beethovens 10. Sinfonie, die einfach, da gibt es nur so Fragmente und so Aufzeichnungen, die so ganz lückenhaft sind und sowas, und die dann halt eben durch eine AI eben dieses Werk vollenden zu lassen. Mhm. Weiß nicht, wie es klingt, aber ich weiß nur,
ich wurde ziemlich schrecklich, ja.
Ja, gewesen sein soll. Aber ich finde die Idee halt richtig cool, dass man halt irgendwie so eine AI mit allen Werken von Beethoven füttert und dass die dann so weit ist, dass die dann dieses Stück fertig schreibt. Den Gedanken finde ich cool.
Aber sie kann sich ja auch nur, also sie kann ja dann nur auf dem Stand komponieren, auf dem Beethoven war. Und wenn Beethoven weiter länger leben würde, würde er ja ganz anders komponieren und sich selber ja auch wieder verändern. Und das ist ja eigentlich das Spannende, finde ich, an KomponistInnen und den Werken, die sie so im Laufe ihres Lebens schreiben.
Das stimmt. Und wenn wir gerade schon die ganze Zeit bei Bach sind, also keine AI auf der Welt, glaube ich, kann jemals so eine Fülle von unglaublichen Ideen bringen, wie allein schon im Weihnachtsoratorium da sind. Ich meine, das ist alles irgendwie die gleiche Tonsprache, das könnte die AI auch, aber trotzdem ist jedes Stück unfassbar toll und ganz einzigartig. So, das kann ich mir, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Und die Frage bleibt, ob wir jetzt so viel davon hätten, ob das jetzt ein Computer macht oder ein Mensch.
Ich habe das tatsächlich schon mal gehört, ein Werk, das wo einer AI ganz viele Bach'sche Orgelwerke eingespeist wurden, und dann musste das, was aussprung, ich glaube, du hast es auch damals gehört, in Esslingen, und das Resultat war wahnsinnig langweilig. Wirklich, also wirklich, ja, also ich war so irgendwie beruhigt, dass es so schlecht funktioniert hat. Es
dauert noch ein paar Jahrzehnte.
Wir haben noch ein bisschen Verschnaufpausen haben wir noch.
Apropos, mir ist jetzt, ich hab jetzt ganz lange über meine Frage nachdenken dürfen, was mein Lieblingswerk des 21. Jahrhunderts ist, und ich habe ganz viel hin und her überlegt, und ich weil man könnte so vieles sagen. Und ich glaube, ich nehme ein Stück, was ihr auch alle kennt, was wir sogar gespielt haben zusammen und was wir vielleicht auch bald wieder spielen werden, nämlich Gesualdo Dub von Niko Djevic, welches ich halt so geil finde, weil es dort so einen richtig coolen Effekt gibt, der auch noch richtig sinnvoll ist.
Weil er auf der Bratsche ist.
Weil er auf der Bratsche ist. Nein, weil es ist ja oft so, dass das neue Musik ja so ganz viel mit Effekten spielt und dann musst du halt irgendwie mit deinem Bogen auf die Seiten hauen oder irgendwie, was weiß ich alles. Und das ist meistens so Sachen, wo ich mir denke, so das hat überhaupt keinen Sinn. Aber bei diesem Gesualdo da von Niko Djevic, was sowieso super schön und sphärisch ist und total, ich habe es das erste Mal im Dunkeln gehört, im Garten meiner Schwester. Und ich musste dann reingehen, weil da war so ein Waschbär. Und das Stück ist schon total spooky und da ist so ein Waschbär rumgelaufen. Es hat die ganze Zeit geraschelt. Und ich war dann draußen in der Finsternis, ich musste rein und konnte es nicht mehr weiterhören. Und da gibt es so einen Panflöten-Effekt. Und das wusste ich gar nicht, wenn man auf der tiefsten Seite, auf der Bratsche, sehr, 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 sehr hoch spielt, dann klingt das wirklich wie eine Panflöte und das ist super schön.
Ja. Ich war sicher, dass du jetzt Carolyn Shaw sagst.
Oh, natürlich. Ja. Das ist mir nur nicht eingefallen. Ja, klar.
Okay, ich habe schon so genickt, als du gesagt hast, nee, okay.
Oh, wir haben ganz viele Sechsen. Ich habe eine Sechs, du hast auch eine Sechs, Anna? Okay,
aber gut, bist du deine Zukunftsfrage schon losgeworden?
Ja, das heißt, du bist.
Dann bin ich dran. Voll die witzige Frage, alle sind so tiefgründig, ich meine es überhaupt. Also sie ist auch ein Ticken tiefgründig, aber ganz anders, Moritz. Später mal in einem Haus wohnen oder in einer Wohnung?
Boah, das ist schwer. Das weiß ich echt nicht. Ich bin da 50-50. Also ich, von zu Hause aus kenne ich natürlich das Haus sehr gut und dann als Student die Wohnung. Jetzt, Also ich empfinde mich ein bisschen nomadisch, deswegen wird es wahrscheinlich eher die Wohnung als das Haus. Aber das weiß man ja immer nicht.
Wer hat denn, ist denn jetzt seine Zukunftsfrage noch nicht losgeworden?
Eine von zwei habe ich schon.
Du, oder?
Ich bin meine noch nicht losgeworden. Ich habe ja auch noch eine Antwort noch nicht losgeworden.
Weißt du deine Antwort denn?
Ich finde es schon schwierig. Aber ich wähle jetzt mal einfach aus. Situation, Sommer, das ist gerade sowieso irgendwie eine ganz gute Vorstellung. Sommer. Sommer mit dem Boot unterwegs und dann ans Ufer fahren und da ist so ein riesiger Strauch Brombeeren und es ist August und der hängt voll mit Brombeeren und man isst ohne Ende und es hört einfach nicht mehr auf und schmeckt so geil. Und
wo war das?
Dieser Überfluss, hier so 500 Meter von hier.
Geil. Da war ich auch schon mal dabei, als wir das gemacht haben. Ja. Das ist sehr gut.
Und das finde ich so eine Situation, so dieser Überfluss, der einfach da ist und man muss gar nichts tun und es ist einfach nur schön und warm und wow. Ich bin dabei.
Willst du jetzt immer auch noch eine Zukunftsfrage stellen? Ich fand diese Brombeeren ist ein guter Abschluss fast auch. Nee, jetzt musst du sie stellen, jetzt sind wir neugierig.
Okay, eins der Themen, über die ich gerade in letzter Zeit so viel nachdenke, könnt ihr, wenn ihr mal so ganz tief in euch reinschaut, könnt ihr in euch finden, optimistisch in die Zukunft zu schauen, so ganz grundsätzlich. Ist es für euch möglich oder weil es ja jetzt gerade alles so schwierig ist, merkt ihr auch, dass es unfassbar schwer geworden ist, sich überhaupt vorzustellen, dass eigentlich auch alles besser werden könnte in den nächsten 30 Jahren?
Ich kann das auf
jeden Fall. Ja.
Cool, das freut mich voll.
Du nicht, ne?
Ne, ich merke, dass es wirklich richtig schwer ist, also dass es mir wirklich schwerfällt. Also gerade mit diesen ganzen riesigen Themen und Klimawandel und Gedöns. Und ich finde es aber total wichtig, dass man das überhaupt als Option sieht. So, aber cool, wenn ihr das so seht.
Also aber ich bin
auch nicht auf der anderen Seite, aber ich merke, es ist schwierig.
Ich glaube, ich finde es eher im Gegenteil voll schwierig, diese Bilder wirklich zu verlieren von einem, wie es sein wird oder würde, wenn es alles irgendwie gut auch sich entwickelt. So.
Das ist eine schöner Ausgangspunkt, so um in die Zukunft zu gucken. Finde ich gut.
Jetzt sind wir wieder mit den Brombeeren gelandet. Das ist doch gut.
finde besser können wir diese Folge gar nicht beenden. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. An dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Erinnerung. Wir brennen nach euren Fragen für unsere Erklärfolge. Was ist denn da wichtig? Was ist relevant? Schreibt es uns podcast@treppenhausorchester.de oder auf Social Media, wo ihr uns sowieso folgen solltet. Und ich finde, irgendwie mit diesen Schlussbildern, die wir gemacht haben oder die jetzt hier aufkamen, eigentlich perfekt.
Ja, ist perfekt. Wir hören von Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte. Habe ich das richtig gesagt? Janik, kannst du das nochmal?
Pavane pour une infante défunte.
Défunte. Ja. Ja, guck mal, krass.
Das kann niemand anders ansagen.
Ja, ist schwierig.
In einer Bearbeitung von mir und in einem Live-Mitschnitt von diesem Jahr.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Ravel nach dem Auftritt. Thank you. Autoplay.
Ganz schön.
Worüber reden wir denn mit dem Auto?
Ich lasse es einfach laufen.
Vielleicht machen wir einfach nur so Würfelgeräusche, weil das total entspannt ASMR-mäßig ist.
Also.
Wir müssen aber dann da so rangehen.
Ja, okay. Klingt total schön. Wart ihr so jemand bei Mensch ärger dich nicht? Jetzt auch noch eine Frage von mir an euch alle. Habt ihr euch sehr geärgert, wenn ihr beim Mensch ärger dich nicht verloren habt? Oder bei Monopoly?
Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Weil bei Mensch ärger dich nicht zu verlieren ist irgendwie normal. Bei Monopoly ist es sehr schlimm. Der Leidensdruck ist größer bei Monopoly.
Weil du da mehr Entscheidungsmöglichkeiten
hast. Ja, das ist okay.
Zwei.
Meine Kontonummer. Die Leute schlafen
ja
schon.
Die wollen doch jetzt das Gewürfel vom Thomas hören. Gute Nacht. Ja, oder guten Morgen, wenn ihr auch immer das hört gerade.
Guten Nachmittag.
Gutes zweites Frühstück. Nee.
Zweites Frühstück. Herr der Ringe.
Ja.
Ganz wichtig bei den Hobbits.
Bei den Hobbits. Ja. Mitternacht. Ich hoffe, dass alle in so einem entspannten Lebensverhältnis sind wie die Hobbits, während sie diesen
Podcast.
Wir müssen jetzt aufhören.
Oh, ja. Tschüss.